ZIPFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIPFM,
ein Projekt der Freien Radios.
Alle zusammen bei ZIPFM, dem Infomagazin der Freien Radios. Heute hört ihr etwas von der Flüchtlingskampagne über Bleiberecht für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Dann werdet ihr noch auf den kommenden November in den schon im dritten Jahr in Folge alljährlichen Castor eingestimmt. Und im dritten Beitrag geht es um die jetzige Situation der Freien Radios in Baden-Württemberg und die damit im Zusammenhang stehende Neulizenzierung. Das Bündnis von Menschenrechtsgruppen, Gewerkschaften, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden fordert ein Bleiberecht für Jugendliche, die ohne Verwandte nach Deutschland geflüchtet sind. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge brauchen Schutz und Sicherheit nach den oft traumatisierenden Flüchtlingserlebnissen. Sie brauchen eine Chance auf ein friedliches Leben. Wie in der Praxis verfahren wird, zeigt das folgende Beispiel. Im Juni diesen Jahres bekamen jugendliche Flüchtlinge aus Afghanistan Post. Das Bundesamt für Anerkennung ausländischer Flüchtlinge teilte mit weitgehenden stereotypen Begründungen mit, dass ihre Asylanträge abgelehnt seien und sie folglich das Land zu verlassen hätten. Beim Münchner Institut für Sprache und Sprachen, ISUS, bekamen allein 11 afghanische Schüler innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen diesen Ablehnungsbescheid. Radio Lora aus München sprach mit Michael Stenger, dem Leiter der Schule, über die Konsequenzen dieser Bescheide für die Schüler.
Also es ist so, dass wir 10 bis 15 afghanische Schüler hier im Schlauprojekt seit dem Beginn des Schuljahres beschulen. Zum Teil kamen die als Analphabeten zu uns, haben mittlerweile in diesem Schuljahr, ich möchte mal sagen, mit einer unheimlichen Motivation, mit hervorragendem Selbstengagement Deutsch gelernt. Und genau diese Motivation, die ist ihnen jetzt derartig abrupt und auf wirklich schreckliche Weise entrissen worden, zerstört worden. Die sind vollkommen geknickt und das so 3 Tage vor der Zeugnisübergabe, wo du auch als Schulleiter das Gefühl hast, was tust du hier eigentlich? Und wir haben so das Gefühl, diese jungen Leute sind unglaublich motiviert. Sie wissen natürlich, dass auf Dauer kein Aufenthalt in Deutschland vielleicht für die meisten zu erwirken ist. Aber sich ein Jahr lang nach dieser totalen Entwurzelung, nach diesem, was sie zu Hause erlebt haben, ohne Eltern, auf der Flucht und hier vollkommen entwurzelt ankommen, ich glaube, sie haben in diesem ersten Schuljahr die ersten Wurzeln wiedergefunden. Sie haben Vertrauen gefasst zu sich selbst, natürlich zu uns und kommen jetzt mit diesen wirklich menschenverachtenden Ablehnungsbescheiden. Wer weiß, was in Afghanistan, wie die Situation ist, was in Afghanistan los ist und solche Dinge schreibt, die mit einem Mensch, mit einem menschlichen Einzelschicksal nichts mehr zu tun haben, sondern nur noch, da geht es um Abschiebestatistiken und um Zahlen, möglichst viele Menschen einer Gruppe loszuwerden. Ich als Schulleiter von so vielen Jugendlichen kann nur sagen, das ist ein politisches und menschliches Desaster, das hier von der deutschen Innenpolitik aus betrieben wird.
Die Konsequenz dieser Bescheide ist, dass die jugendlichen Flüchtlinge irgendwann nach Afghanistan abgeschoben werden, sobald nach Afghanistan in größerer Zahl abgeschoben wird.
Es ist so, dass im Augenblick, das haben wir natürlich auch gleich unseren Schülern gesagt, müssen sie wahrscheinlich nicht befürchten, weil im Augenblick kann man nicht nach Kabul oder nach Afghanistan abschieben. Aber allein dieser enorme Druck, der darin besteht, wenn da drin steht, sie müssen innerhalb von 14 Tagen das Land verlassen haben oder innerhalb eines Monats, das ist ein unglaublicher Druck, der für elternlose, wie gesagt, entwurzelte Flüchtlinge, Flüchtlingsjugendliche nicht auszuhalten ist. Das Schlimme ist dabei, dass das meiste sind ja alles Textbausteine. Das heißt, man liest fast in jedem Ablehnungsbescheid fast das Gleiche wieder. Der eine ist aber eben Tadschike und der andere ist Hazara und der dritte ist Pashtune. So, dem einen wird gesagt, du bist zwar nicht aus Kabul,
Aber du, sprich elternloser, entwurzelter junger Flüchtling, du kannst doch nach der Abschiebung dich durchaus auch nach Kabul durchschlagen. Dann spricht man natürlich von inländischer Fluchtalternative. Das sind Jungs, die vollkommen verzweifelt vor einer Situation stehen, wo sie nicht wissen, wie sie sich demgegenüber verhalten sollen. Das Einzige, was sie sagen, ist, ich kann auf keinen Fall nach Afghanistan zurück. Ich weiß nicht, wohin. Ich habe dort niemand. Das ist bei den meisten so. Wir haben eben, wie gesagt, unbegleitete, also elternlose Flüchtlinge. Ich kann nicht nach Afghanistan zurück. Ich wüsste nicht, wohin. Ich habe wahnsinnige Angst, wenn ich zurückkomme. Und was in diesen Bescheiden drinsteht, das ist eine Verschiebepolitik. Das erinnert mich ein bisschen an das Landwirtschaftsministerium. Entschuldigung.
Juristisch ist wahrscheinlich hinsichtlich der Anerkennung von afghanischen Flüchtlingen zurzeit relativ wenig zu machen. Gibt es andere Möglichkeiten, die ergriffen werden können, um ein Bleiberecht für diese Flüchtlinge zu erwirken?
Also zunächst mal, das eine ist ja eine Anerkennung. Es ist vollkommen klar, dass in Afghanistan die Taliban gestürzt wurden und dass es dort, dass man dort versucht, mit internationalen Kräften eine neue Regierung zu installieren, und man versucht, den großen Konflikt der Volksgruppen, der auch seither noch lange nicht behoben worden ist, im Gegenteil, das ganze Land zu befrieden. Aber das heißt doch nicht, also wenn ich weiß, dass fast wöchentlich internationale, deutsche, wer auch immer, Soldaten sterben, die natürlich äußerst geschützt sind, ja, dann kann ich doch keine jugendliche Flüchtlinge dahin abschieben. Das heißt, man müsste auch die Abschiebehindernisse genauer prüfen. Man müsste sich jeden Einzelfall viel besser anschauen. Aber schauen Sie in die Bescheide, da steht nun mal drin, größere Familien, Frauen, Jugendliche werden nicht abgeschoben. Ich habe jugendliche Flüchtlinge und die haben alle einen Ablehnungsbescheid und eine Ausreiseaufforderung. Das ist das Schlimme. Also ich denke, es gibt mit Sicherheit, gibt es immer rechtliche Möglichkeiten, nach dem Ausländergesetz hier auch adäquat vorzugehen und auch schrittweise. Es ist halt leider immer so, dass nach diesen Kriegen, die seit neuestem hier Land für Land geführt werden, dass man danach dieses Land für befriedet erklärt. Entschuldigung, man muss nach Afghanistan, man muss nicht extra hinfahren, man muss sich doch nur die Presseberichte genau studieren. Nach Afghanistan kann man nicht abschieben, und wenn ich Milliarden, Millionen und Milliarden für einen Wiederaufbau eines Landes gebe, wir machen einen kleinen Wiederaufbau. Jeder, der von uns alphabetisiert wird, der von uns Mathematik, Deutsch und Englisch lernt, der ist in der Lage, vielleicht dort auch gemeinsam mit den internationalen Hilfskräften an diesem Wiederaufbau teilzuhaben. Und das wird alles zerstört, das wird alles unmöglich gemacht. Es ist also nicht nur die Perspektive des jeden Einzelnen, das ist auch kontraproduktiv für genau das, was angeblich vorgegeben wird, nämlich dieses Land wieder aufzubauen. Das ist eine Zerstörung eine extreme Behinderung eines genau dessen, was sie eigentlich vorhaben. Hier ist es wieder einmal gegeben, dass außenpolitische und innenpolitische Zielsetzungen direkt diametral gegenüberstehen und sich dabei im Wege sind und die außenpolitischen langfristigen Ziele nicht nur behindern, ja, sondern torpedieren.
Was ist denn jetzt die Konsequenz für die Jugendlichen, die hier in der Schule sind? Jetzt gibt es Zeugnisse, jetzt sind wahrscheinlich auch in einem Schlauprojekt erstmal Sommerferien. Erwartest du, dass sie nach den Ferien noch da sind?
Das ist ein ganz großes Problem. Ich habe vorhin gesagt, natürlich haben wir sie beruhigt, dass es normalerweise nicht so ist, dass sie jetzt sofort abgeschoben werden. Auf der anderen Seite muss ich leider sagen, wer sich ein bisschen oder jemals mit der Flüchtlingspolitik, insbesondere in Bayern, befasst hat, weiß, dass unser Innenminister Beckstein und Konsorten natürlich liebend gern nach der Nacht- und Nebelstrategie verfahren. Und Schüler sind am lautlosesten abzuschieben, wenn man dies in den großen Ferien tut und zum neuen Schuljahr, wo die Klassenverbände neu gemischt sind, noch kein Zusammenhalt da ist. Ja, da ist der eine oder andere einfach weg. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Deswegen würde ich auch sehr gerne mit der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl, mit Bayerischen Flüchtlingsrat und vielen Kräften zusammen versuchen, das öffentlich zu machen, dass hier im wahrsten Sinn des Wortes nichts anbrennt über den Sommer und dass diese Jugendlichen hier nicht, gerade wenn sie sich für weiterqualifizierende Maßnahmen über uns angeboten haben und wir ihnen gesagt haben, wohin sie jetzt gehen können, unter anderem in die Berufsschule um eine Lehre zu machen, dass die da jetzt rausgerissen werden, das halte ich für unverantwortbar.
Mit aller großer Wahrscheinlichkeit wird in der zweiten Novemberwoche wieder ein Castor aus La Hague nach Gorleben in Niedersachsen rollen. 12 Castor-Behälter im Gepäck. Am 8.11. ab 13 Uhr wird dazu die Auftaktdemonstration in Dannenberg sein. Doch nicht erst ab November soll es Aktionen geben. Bereits am 3. September gab es eine etwas spektakulärere Aktion, als einige AtomkraftgegnerInnen den Salzstock Gorleben besetzten. Wolfgang Ehmke, Pressesprecher der BI Lüchow-Dannenberg, sprach mit Agnes und Philipp von der Redaktion Restrisiko über den Ablauf der Besetzung am 3. September. Die Reaktion des Bundesamtes für Strahlenschutz, warum Gorleben völlig ungeeignet ist und über den kommenden Castor Mitte November. Ein Beitrag von der Redaktion Restrisiko bei Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar.
Hallo, hier ist Philipp vom Bermudafunk. Wir sprechen jetzt mit Wolfgang Ehmke von der BI Lüchow-Dannenberg. Letzte Woche wurde das Endlagerbergwerk Gorleben besetzt. Wie lief denn die Besetzung ab?
Na, es war so, dass im Rahmen dieses ganz normalen Besucherprogramms, was es dort gibt, eine Gruppe von AKW-Gegnern eingefahren ist in den Schacht. Das muss man sich so vorstellen, da wird ja in dem Salzstock Gorleben ein richtiges Bergwerk hineingebaut, in dem dann irgendwann später einmal hoffentlich nicht Atommüll gelagert werden soll. Und die Betreibergesellschaft, die Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern, die das im Auftrag der Bundesrepublik baut, hat so ein Besucherprogramm und dann wird man also mit Infos gespickt. Und dann fährt man auch in diese Stollen rein. Und diese Situation, dass man da also über das Besucherprogramm reinfahren kann, haben wir genutzt, um Protest zu machen. Die Leute sind reingefahren und haben dann unten erklärt, wir bleiben unten, denn wir haben bestimmte politische Forderungen und gehen erst wieder hoch, wenn diese Forderungen erfüllt werden.
Muss man sich für das Besucherprogramm anmelden mit Namen?
Ja, das muss man. Und dann wurden sie zwar auch ein bisschen skeptisch, aber da wir häufiger auch schon mal uns vor Ort informiert haben, hat das nicht weiter zu Aufsehen geführt. Also es ist die Aktion Trojanisches Pferd.
Wie viele Leute waren da dabei?
Es waren 13 AKW-Gegner, auch zwei aus Frankreich. Das war uns sehr wichtig. Von dem Alternativstandort in Frankreich in Ost-Lothringen in Büch, wo in Tongestein so ein Versuchslabor entsteht, vergleichbar mit Gorleben. Und es ist doch ziemlich klar, dass wenn irgendwo in Europa, in Westeuropa, so ein Endlager gebaut wird für hochradioaktiven Müll, dass dann die ganz große Gefahr besteht, dass das auch europaweit genutzt wird.
Du warst ja selbst nicht dabei, aber weißt du, wie nah die Aktivistinnen an den Atomfässern dran waren?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil da kann man gleich was aufklären. Unter Tage gibt es keinen Atommüll. Das Bergwerk ist im Entstehen. Es gibt da nur Salz, Risse, lecke Stellen zu sehen. Und der Atommüll, der bisher nach Gorleben gerollt ist, lagert ungefähr 500 Meter weit entfernt in einer oberirdischen Lagerhalle. Also bisher stehen da 32 Castor-Behälter. Das Fassungsvermögen dieser Castor-Halle ist 420 Stellplätze. Und außerdem gibt es noch ein Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle, auch genau auf diesem anderen Platz. Das hat also erstmal unmittelbar und direkt zur Zeit wenigstens noch nichts miteinander zu tun. Die große Gefahr ist natürlich, da das alles an einem Ort konzentriert ist, dass egal welche Bundesregierung das ist, egal welcher Couleur, am Ende Gorleben nukleares Entsorgungszentrum werden soll. Deshalb sagen wir ja auch, jeder Castor, der nach Gorleben rollt, zementiert möglicherweise den Standort auch als Endlager.
Was genau waren dann eure Politik?
Das erste ist, wir wollen, dass Rot-Grün die Gründe für die Nichteignung dieses Salzstocks endlich mal einmal offen auf den Tisch legt. Also regierungsoffiziell gibt es nämlich keine begründete Haltung zur Nichteignung Gorlebens. Es gibt zwar das Moratorium, das heißt, unter Tage wird das Bergwerk seit Oktober 2000 nicht weiter ausgebaut. Und man sagt, es gibt Zweifel an der Eignung des Salzstocks Gorlebens. Aber gleichzeitig wurde in dem Papier zwischen Stromwirtschaft und Bundesregierung ein ganz verräterischerer Begriff notiert. Da heißt es nämlich, dieser Salzstock sei eignungshöfig. Mit anderen Worten, man kann Hoffnung haben, er sei doch geeignet. Und das ist die uralte Diktion, die wir aus der Kohl-Ära kennen, die durch Merkel fortgeschrieben wurde, zu sagen, wir machen Einbahnstraße Gorleben und zum Beweis des Gegenteils bleibt es bei Gorleben. Also, die Gründe für die Nichteignung dieses Salzstocks auf den Tisch. Zweitens, wenn man eine Endlagersuche machen will mit weißer Landkarte, kann man nicht zwei Leichen im Keller haben, nämlich den Schacht Konrad und Gorleben. und man muss sich das Geld bei den Abfallverursachern holen. Dieser ganze Prozess ist in Stocken geraten. Es gab diese Idee, eine parteienübergreifende Verhandlungsgruppe zu installieren für diesen Zweck, inklusive Stromwirtschaft, inklusive eben auch der CDU-CSU-Opposition. Die haben gebockt und Nein gesagt und nun schmort diese ganze Kiste irgendwo da in Berlin herum. Und wir haben gesagt, das muss weitergehen. Und es kann nur weitergehen, wenn man sich das Geld, was letztlich ja auch da ist, nämlich diese Rückstellungsmilliarden, die die Stromwirtschaft angehäuft hat, in Höhe von 30 Milliarden Euro, man muss an dieses Geld heran. Das waren eigentlich die wichtigsten Forderungen. Und wir sehen uns natürlich auch in so einem größeren politischen Kontext. Im Moment wird ja von interessierter Seite das Renouveau der Atomkraft beschworen und gesagt, man müsste irgendwie der Atomkraft auch eine strahlende Zukunft möglich machen. Und wir sind natürlich strikte AKW-Gegnerinnen und Gegner. Es geht nicht allein um Gorleben, sondern wir sagen, solange die atomare, diese Hinterlassenschaften, dieser Atommüll, weil man da keinen Platz für hat und weil es keine vernünftige Lösung gibt dafür, da muss man sich ganz vehement einsetzen für den sofortigen Atomausstieg.
Kannst du für die Leute, die das nicht wissen, ganz kurz noch die Gründe, warum Gorleben denn nicht geeignet ist?
Na, es gibt einen ganz, ganz einfachen und sehr überzeugenden Grund. Dieser Salzstock in Gorleben, der ist deshalb nicht geeignet, weil er Wasserkontakt hat. Und das ist das Gefährlichste, was es geben kann, wenn über kleine Risse und Pfade radioaktive Partikelchen über diese Wasserpfade den Weg an die Biosphäre wiederfinden. Das wusste man aber eigentlich schon seit den 80er Jahren, weil entsprechende Tiefbohrungen darüber Aufschluss gegeben haben. Und es gibt hydraulische Effekte, das heißt, es ist ziemlich klar, dass das nach oben steigt, diese Wässer kommen wieder oben an. Und es gibt sogar Hausbrunnen in der Umgebung dieses Salzstocks, die sind salzhaltig. Also alles Alarmzeichen. Und einer der wichtigsten Gorleben-Kenner, ein Geologe, der inzwischen emeritierter Professor ist, Professor Dupphorn, hat schon in den 80er Jahren gesagt, Hände weg von Gorleben. Und mindestens müsste man unterschiedliche Standorte vergleichend untersuchen, um zu sagen, hier oder da. Und alles das hat es in Gorleben nicht gegeben. Deshalb sagen wir, Gorleben ist eine Einbahnstraße und dieser Standort ist...
Wie hat denn die Polizei reagiert? Wo sind die dann da mit Blaulicht reingefahren?
Das ging nicht so einfach, weil den Aktivisten, die reinfuhren, war ja klar, dass im Zweifel sie mit einer Anzeige rechnen mussten wegen Hausfriedensbruch. Und es gibt so ein ehernes Gesetz unter Tage. Ich war schon mal bei einer entsprechenden ähnlichen Aktion selbst dabei. Bergleute dürfen einen Schacht, ein Bergwerk nur verlassen, wenn niemand mehr unten ist. Da aber Hausherr das Bundesamt für Strahlenschutz ist, also letztlich der verlängerte Arm von Trittin, hat man sich nicht gewagt, Strafanzeige zu erstatten gegen diejenigen, die unten sind, solange diese Aktion so verlief, dass man da nichts kaputt machte oder so etwas. Das heißt, der Polizei waren die Hände gebunden. Die waren zwar vor Ort, konnten und durften erst eingreifen, nachdem unten so die Eingeschlossenen sich auf den Weg machten nach Wasser und Nahrung. Das wurde denen nämlich verweigert. Das war durchsichtig. Es war ja klar, wenn man genügend Wasser gehabt hätte, hätte man auch über Nacht bleiben können und die Aktion noch ausdehnen können. Und in dem Moment, wo man sich von diesem Ort entfernt hatte, war dann so der Punkt erreicht, wo die Polizei eingriff. Die sind dann also in voller Montur runter und haben unten die Leute eingefangen und in diese Förderschächte reingeschleppt und nach Obertage verfrachtet. Die Gruppe war im besten Sinne autonom. Die haben nämlich völlig autonom entschieden, was sie weitermachen wollten, wie lange sie bleiben und wie sie sich verhalten. Das war also allein Sache der Leute, die unter Tage waren.
Wie lange hat die Aktion dann gedauert?
Die letzten sind dann kurz vor 21 Uhr rausgekommen, durch das Eingreifen der Polizei, aber immer noch glimpflich. Also eine Strafanzeige hat es nicht gegeben und soll es nicht geben. Das heißt, es ist insgesamt so eine 12-stündige Aktion gewesen.
Die Aktivistinnen müssen nicht damit rechnen, dass da jetzt irgendwas auf sie zukommt.
Nein, das wurde ihnen bisher so zugesichert. Und wir hoffen auch, dass es dabei bleibt. Von daher ist es insgesamt eine sehr gelungene Aktion gewesen, weil es deutlich gemacht hat, bei uns gibt es weiter Ideen, auch mit Blick auf den nächsten Castortransport, der im November wieder rollen soll nach Gorleben. Und übrigens, wir sind sehr gastfreundlich. Wir freuen uns über alle, die sich in unseren Widerstand einreihen. Anfang November ist die heiße Phase wieder da.
Ja, darüber berichten wir auch ausführlich. Mhm. Aber die DBE wird dann niemanden mehr so schnell da reinlassen, oder? Als Besucher?
Das nehme ich mal an. Also wenn wir uns jetzt als nächstes wieder anmelden, werden Sie sagen, lange Nase.
Umso wichtiger erscheint den AKW-GegnerInnen die Demonstrationen, wenn Länder wie Baden-Württemberg jetzt verlauten lassen, dass ein Wechsel zu regenerativen Energien von ihrer Warte aus gestoppt und der Atomkonsens aufgehoben werden soll. Und wie sehr die Atomwirtschaft ihre Hände im Spiel bei angeblich neutralen Gremien hat, ist daran zu sehen, dass kürzlich Bruno Tomauske, der die letzten 2 Jahre im Bundesamt für Strahlenschutz, BFS, über die Genehmigung von Atommüllzwischenlagern entschied, jetzt zur Energie Vattenfall wechselte, die zusammen mit E.ON das AKW Brunsbüttel betreibt. Vergangenen Montag befasste sich die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, LFK, in Stuttgart mit der anstehenden Neulizenzierung von nicht kommerziellen Hörfunkveranstaltern und sogenannten Lernradios im südlichen Bundesland. Die Vorschläge des LFK-Vorstandes für die Lizenzierung stoßen bei einigen freien Radios auf Ablehnung, und zwar aus guten Gründen. Christian von Bermuda Info sprach hierüber mit Timo Stadler vom Querfunk in Karlsruhe.
Am Telefon ist nun Timo Stadler vom Querfunk in Karlsruhe. Hallo erstmal.
Hallo.
Der Querfunk hatte in der letzten Zeit mit einigen Problemen zu kämpfen. Unter anderem sollte von der Landesmedienanstalt ja auf eine leistungsschwächere Frequenz das Programm verlegt werden.
Ja, das stimmt. Das wurde allerdings dann nicht gemacht. Uns wurde es zumindest mal angetragen, dass wir doch auf diese schwächere Frequenz gehen sollten, die mitten in der Rheinebene sitzt und nur in eine Richtung abstrahlt und das dann Richtung Bergen, sprich quasi die Ätherwellen an den Bergen hängen bleiben. Die Landesanstalt für Kommunikation ist ausgegangen, dass wir dadurch kaum Hörer verlieren, als wir allerdings sozusagen per Radio nachgemessen haben. Davor war nämlich dort der landesweite Jugendsender drauf, also man konnte einfach mit dem Radio gucken, wie weit es geht. Und wir festgestellt, dass wir extrem viel Hörerinnen verlieren würden, wenn wir auf diese Frequenz wechseln würden. Und haben daher auf die 104,8 bestanden, die über der Rheinebene auf dem Berg liegt und mit einem Kilowatt doch sehr weit sendet.
Nun sendet er ja seit 1995 und jetzt steht wieder eine neue Lizenzperiode an. Das heißt, dass die Frequenzen neu vergeben werden. Nun hat er der Querfunk die ganze Zeit sich das Programm geteilt.
Ja, wir wurden halt lizenziert damals vor 8,5 Jahren. Zusammen mit der AG Lernradio, die sich aus 2 Veranstaltern zusammensetzt, also sozusagen eine Proforma GmbH mit 2 Veranstaltern. Das eine ist ein Journalismusinstitut in Bruchsal, das ist ein Ort etwas weiter nördlich, und dann die Staatliche Musikhochschule Karlsruhe, die für einen Aufbaustudiengang Musikjournalist hat. Und das Institut in Bruchsal ist auch Ausbildung, allerdings dann für kommerziell Programm, und das die Musikhochschule eher für, also Berufsausbildung eher für öffentlich-rechtlich. Und die Teilung damals war, beide Veranstalter, also Querfunk Wir und auch diese AG Lernradio, wurden auf nicht kommerzieller lokaler Hörrundfunk lizenziert. Uns wurden dann vor allen Dingen für uns die schmerzhaften Zeiten genommen, am frühen Abend unter der Woche, nämlich die Zeiten, wo Menschen, die kein Geld dafür bekommen, dass sie senden können, weil die meisten Menschen müssen tagsüber arbeiten oder in die Ausbildung zur Uni gehen. Daher hat uns damals schon die Abendstunden zwischen 17 und 22 Uhr sehr geschmerzt. Wir sind allerdings vor Gericht gescheitert, nicht inhaltlich, sondern aus formalen Gründen in der letzten Lizenzperiode gegen die damalige Entscheidung.
Und tagsüber sendet ja auch das Lernradio, also vormittags. Diese Schiene wird nun bei der neuen Lizenz nun auch beibehalten, so wie es ausschaut.
Am Montag, den 6. Oktober hat der Vorstand der Landesmedienanstalt entschieden und die hatten auch schon in die Ausschreibung die jetzigen Zeiten festgelegt, also so ausgeschrieben, dass es allerdings jetzt nicht wie bisher, dass alles auf nicht kommerzieller lokaler Hörrundfunk ausgeschrieben wird. Nämlich kurz vor der Lizenzperiode hat der Baden-Württembergische Landtag das Gesetz so geändert, dass gleichrangig zu nicht kommerziellen lokalen Hörrundfunk es auch ein sogenanntes Lernradio gibt. Korrekter nennt der Gesetzestext dieses Projekte zur Förderung der Medienkompetenz einschließlich Aus- und Fortbildung. Und das ist dieses Splitting in der Ausschreibung zwischen NKL und Lernradio vollzogen worden. Mit der Option, dass das im laufenden Verfahren noch geändert werden könnte. Der Vorstand hat dieses jetzt nicht geändert, aber am 20. Oktober wird noch der Medienrat darüber entscheiden, wobei wir da keine große Hoffnung haben, dass die da positiv für uns entscheiden.
Wie weit hat der Medienrat noch Einfluss auf die Entscheidung des Vorstandes?
Der Medienrat, der sich ja aus den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammensetzt, kann es konstruktiv, also die Entscheidung des Vorstands konstruktiv ablehnen, sprich es müsste einen Gegenvorschlag geben.
Und wie wird nun die weitere Vorgehensweise vom Querfunk oder auch vom AFF, der Arbeitsgemeinschaft, wie wird es da weitergehen?
Wir bei Querfunk hatten jetzt erst noch vor der Vorstandsentscheidung eine Kampagne, dem Präsidenten der Landesanstalt für Kommunikation E-Mails zu schreiben. Das hat ja nicht gefruchtet. Was wir jetzt noch in den nächsten anderthalb Wochen oder zwei Wochen bis zur Medienratssitzung machen, wir werden die Medienräte noch auf unsere Seite zu kriegen, das wissen wir noch nicht. Da werden wir erst in den nächsten zwei, drei Tagen überlegen. Wir werden halt versuchen, noch den Medienrat umzustimmen mit der gleichen Forderung, wie das auch das Freie Radio für Stuttgart macht, die ja auch von einem Splitting betroffen sind, nämlich mit der Forderung 24 Stunden, 7 Tage die Woche und bei uns natürlich dann Querfunk auf 104,8. Dieser Punkt, wenn der Medienrat entschieden hat, ist das noch gerichtlich überprüfbar. Wir werden einerseits von der AFT und andererseits auch von Querfunk schauen, dass wir dann noch gerichtlich bessere Zeiten oder die ganzen Zeiten bekommen, weil wir bezweifeln überhaupt, dass dieses Berufsausbildungsfunk vorrangig oder gleichrangig zu uns steht, sondern wir sehen so, dass der Ausdruck von Menschen, die hier leben, ins Radio gehört und zwar primär vor dem Ausbildungsfunk, der ja eigentlich primär auf die Produktion abzielt, den Leuten das beibringen muss und nicht so sehr auf die Verbreitung, die aber für Leute, die ein politisches Anliegen haben, sehr wichtig ist, zielt. Also dieses Lernradio ist für uns auch aus verfassungsrechtlichen Gründen nachrangig zu bewerten und dagegen werden wir uns noch wehren. Ich muss dazu sagen, wir haben auch aus formalen Gründen, haben wir uns auch auf Projekte zur Förderung der Medienkompetenz, sprich auf Lernradio auch beworben. Dieser Antrag wurde allerdings abgelehnt, also wir hatten uns auch dorthin beworben. Wir hatten uns allerdings nur auf die Karlsruher Frequenz beworben. Es muss nämlich dazu noch erwähnt werden, dass es eine reine Frequenz nur für Lernradio diesmal ausgeschrieben worden ist, die relativ klein ist und nur in dem Bereich Bruchsal quasi sendet, aber dort dann 24 Stunden für Bruchsal. Wir haben uns allerdings nur für die Karlsruher Frequenz auch auf Lernradio beworben. Das hatte schon den Grund, dass wir sehen, dass Medienkompetenz, Förderung der Medienkompetenz eigentlich unsere Aufgabe ist, weil wir sehen Medienkompetenz nicht als Berufsausbildung. Fällt unserer Meinung nach nicht im Medienkompetenzbereich rein, sondern Medienkompetenz bedeutet, Menschen Kompetenz zu geben, sich in Massenmedien auszudrücken und das natürlich mit breiten Wirkung, also parallel zu Beruf und Ausbildung und nicht als primären Ausbildungsfunk und außerdem aus juristischen Gründen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dort zu klagen. Aber dieser Antrag auf Lernradio, der wurde abgelehnt.
Lizenznehmer ist unter anderem die staatliche Musikhochschule Karlsruhe. Kann diese Hochschule als staatliche Institution eigentlich medienrechtlich gesehen eine Sendelizenz erhalten?
Das werden wir auch versuchen. Diese Argumentation werden wir verfolgen. Es ist allerdings so, dass es nicht ganz unumstritten ist, weil Hochschulen formale Selbstverwaltung haben, somit nicht unmittelbar vom Staat beeinflusst